Ho, ho, ho. Du, Andi,
Ja, Santa Thorsten.
hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
Die meisten habe ich, aber ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk, das wird erst am Donnerstag gebastelt. Also, ich bin noch
Gebastelt.
nicht ganz, ja, gebastelt, hergestellt.
Das sind die schönsten, so wie früher, wenn man Mama ein Bild gemalt hat.
Die hängen alle noch bei uns zu Hause am Kühlschrank, also bei meinen Eltern.
Ja, da musste Mama dann immer all ihre Schauspielkünste zusammenrufen, um so zu tun, als würde sie sich ernsthaft über dieses wunderschöne Gemälde freuen.
Ja, so wie wenn man auch dieses Parfüm verschenkt und dann die Mutter sagt, ja, das hebe ich mir für einen ganz besonderen Moment auf, weil das so gut riecht.
Ja, ganz genau. Gut, wir haben auf jeden Fall einen ganz besonderen Moment gestern mal wieder erlebt mit der Fortuna, wie wir diese Hinrunde schon so viele Momente erlebt haben. Und darüber und noch über einiges mehr sprechen wir in der heutigen Folge von Gebrabbel Rot-Weiß.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir, nicht im Raum, ist.
Der Andi, genau. Heute sitzen wir nicht in einem Raum, obwohl wir natürlich gedanklich ganz nah beieinander schmiegen. Ich grüße euch auch alle zu dieser vorweihnachtlichen Folge Gebrabbel Rot-Weiß zum Halbjahres-, zum Hinrundenabschluss. Und ja, wir haben eine Menge in unseren Säcken eingepackt, was wir mit euch teilen wollen, um mal bei den vorweihnachtlichen Allegorien zu bleiben.
Ja, und in einen dieser Säcke greife ich auch, denn dort befindet sich unsere Hörerpost. Der war gut, ne?
Nicht schlecht.
So, und ich könnte wieder rascheln. Mal gucken, ob ich hier was zum Rascheln habe. So, ja, es sind
Boah,
Postkarten
das.
vom Preisausschreiben. Man hört das,
Aber
die sind was.
musst du ganz tief in den Sack packen, um die richtige Karte rauszuholen. Wir müssen mal irgendwas verlosen. Vielleicht haben wir irgendwann
Ja.
mal Dinge, die wir verlosen können.
Ja, vielleicht verlosen wir mal was. Ich pack mal ganz tief in meinen Sack und ziehe die erste Post heraus. Wir haben sie hier von dem Vyacheslav. Vyacheslav hat uns geschrieben, ohne unseren Podcast zu hören. Das ist ein bisschen kurios. Ich hoffe nicht, dass es eine Briefbombe ist. Und er sagt, dass eine Frikadelle theoretisch eine sphärische Form hat, weil sie natürlich kugelartig ist, aber die Längen der Kugel sich unterscheiden können. Ist
Ist also so ein 3- bis 4-dimensionales Gebilde.
richtig.
Ah ja, okay.
Also im Vektorraummodell von Amazon bewegen uns die Sphären zwischen den einzelnen Lieblingsinteressen, die wir haben. Und ist egal, das so
Ich kann
viel.
dir schon jetzt nicht mehr folgen.
So
Normalerweise
viel,
passiert das erst ab Minute 25, aber ich bin jetzt schon
wenn der
abgehängt.
Spielbericht losgeht,
Ja,
ja.
genau richtig.
Genau. Naja, auf jeden Fall, es ging mir ja eigentlich auch nur darum, darzulegen,
Zu beweisen, dass ich Quatsch erzähle.
dass du
Ja.
falsch gelegen hast. Es ist auf gar keinen Fall ein Zylinder. Zylinder ist das, was Onkel Dagobert auf dem Kopf trägt.
Gut, vielen Dank. Hast du noch mehr Post?
Ja, die hast du bekommen.
Ach, warte mal, dann gucke ich auch mal hier.
Greif mal in deinen Sack.
Ah ja, hier haben wir Post vom Dominik. Unser lieber,
Welchen?
ja, Dominik H. natürlich. Unser lieber, guter Freund und Fanbeauftragter Dominik hat sich bei uns gemeldet.
Darauf trinke ich einen Espresso.
Ja, Prösterchen, damit wir gut wach bleiben. Es war sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr lautmalerisch geschlürft.
So trinke ich
Dominik hat
halt.
sich.
Du trinkst, also das habe ich gestern im Auto nochmal festgestellt nach Magdeburg, wenn du irgendein Wasser trinkst oder so, machst du wirklich auch wie so ein richtiger Boomer, machst du hinterher.
Ja, weil ich dann so erfrischt bin, dass ich gar nicht weiß, wohin mit der Erfrischung, dann muss ich sie äußern.
Ja.
Nicht verinnerlichen. Wenn ich sie verinnerliche, dann muss ich irgendwann rülpsen. Das will ja auch keiner.
Ich trinke meinen Espresso so
Und dann ist er weg.
und du trinkst dein Wasser so.
Ja,
Haben wir unsere Trademark-Geräusche. Unsere
privatesten Momente geteilt.
Genau. Nicht schlecht. Aber bitte zurück zur...
Zurück zu Dominik.
Ja.
Dominik hat sich zu zwei Aufregerthemen der letzten Woche geäußert, die miteinander zu tun hatten. Ja. Nämlich dem Brötchenschnitt und dem fehlenden Schwenkgrill. Zum einen wurde uns also dargelegt, dass der fehlende Schwenkgrill daher rührte, dass die Wetterprognose sehr, sehr windig war. Und wir alle wissen, dieser Schwenkgrill hat ein, ich glaube, achteckiges Zeltdach über sich. Und da wäre die Möglichkeit gewesen, dass dieses wegfliegt. Deswegen wurde der Schwenkgrill von höherer Gewalt quasi untersagt. Und der Brötchenschnitt, der ist nicht nur uns unangenehm aufgefallen in der Vergangenheit, sondern hierzu wurden wohl auch schon Gespräche mit dem Dienstleister geführt, denn Aramark hat einen Subdienstleister, der diesen Brötchenschnitt durchführt, und mit dem muss man schimpfen. Und da wurde also Aramark auch schon darauf angesprochen, dass das so nicht geht. Ich denke, da muss man dann auch irgendwann mal die hoffentlich vereinbarten Vertragsstrafen ziehen, und nach Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht auch noch eine Beschwerde abgeben. Hier von Podcast-Seite aus.
Also ich finde die Idee oder den Gedanken, dass es einen Dienstleister gibt, der Brötchen aufschneidet, find die Idee relativ lustig. Und ich habe mir aber auch gedacht, weil ich natürlich Experte in dem Gebiet bin, dass ich theoretisch vielleicht selber einen Dienstleister aufmache, mit einer 100% richtig aufgeschnittenen Garantie, ansonsten Geld zurück.
Uiuiui. Also, da ist halt die Frage, wie wirtschaftlich das dann
sich darstellen lässt. Ja, ne? Wir machen nur das. Wir sind dann Pros im Brötchen aufschneiden. Meine Leute müssen nichts anderes kennen. Wer sich bewerben möchte, bei mir, bei meinem neuen Geschneiderot-Weiß wird der Dienstleister heißen, ja? Geschneiderot-Weiß bei meinem Brötchen Aufschneide-Dienstleister. Ihr müsst absolut nichts können, außer ein Messer richtig zu bedienen, also richtige Seite, und ein Brötchen ebenfalls auch an der richtigen Seite aufschneiden zu können. Ihr solltet euch dabei möglichst nicht verletzen. Dann Zuschriften gerne an Gebrabbelrot-Weiß. Ich werde sie nicht beantworten.
Ja, und dann werde ich dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter von Geschneiderot-Weiß ein ansprechendes Arbeitsoutfit bekommen. Und
dann Geschnibbelrot-Weiß.
Nee, meine Firma heißt dann Geschmeiderot-Weiß. Aus feinstem Samt werden die Arbeitsanzüge sein.
Ja, wunderbar. Ja, nein, oder aus, aber vor allem, genau, Samt-Ganzkörperanzüge in Rot und Weiß. Ihr seht, wir haben große Pläne für den Podcast hier. Wer übrigens auch große Pläne hat, das war die DFL. Die hat diese Woche, wie wir es alle schon gewusst haben oder befürchtet haben, den Investorendeal oder sagen wir mal die Bereitschaft, Gespräche mit Investoren zu führen und dieses Konzept zu integrieren, nun beschlossen mit einer hauchzarten Zweidrittelmehrheit. Ich glaube,
wenn man sie denn so nennen mag. Aber das werden wir sicherlich gleich auch noch kurz vertiefen.
Ja, ich glaube, wir gehen jetzt nicht absolut tief in das Thema rein. Natürlich betrifft es Fortuna, aber ich sage mal, die Fortuna in Person von Alexander Jobst hat ihren richtigen Teil dazu beigetragen, nachdem wir ja schon darüber gesprochen hatten, letztes Mal, dass es das Statement gegeben hatte und unserer Fanszene, dass man sich also bitte an das Urteil, die Entscheidung der Jahreshauptversammlung zu halten habe, hat wohl auch ein Gespräch stattgefunden zwischen Aufsichtsrat und Vorstand. Wie immer ist man dann gemeinsam zu der Einsicht gekommen, dass also der Vorstand der Fortuna in Person von Alexander Jobst mit Nein stimmen wird. Und das hat er auch so wohl getan. Also das glauben wir ihm jetzt auch. Er hat es auch so der Sportschau gegenüber erwähnt, also da wird er jetzt auch nicht gelogen haben, sodass Fortuna Düsseldorf also gegen diesen Antrag gestimmt hat. Wie gesagt, hat aber alles nichts genützt, und jetzt gibt es natürlich Stimmen, die auch sagen, wir sollten uns jetzt eben aus dieser Nummer zurückziehen, und die fanden es nicht gut, dass in dem offiziellen Statement, was Fortuna rausgegeben hat, im Prinzip gesagt wurde, dass man sich jetzt versucht, in die Gespräche dieses Themas weiterhin einzubringen. Da war halt die Meinung, man solle sich da zurückziehen. Ich persönlich sehe es eher so, dass es der Sache mehr geholfen ist, wenn man jetzt konstruktiv sich also nicht der Sache verweigert, sondern nun, wo es demokratisch beschlossen ist, dass man erstens das respektiert, dass es ein demokratischer Beschluss war und zweitens, dass man eben jetzt auch versucht, es zumindest in die richtigen oder aus unserer Sicht vernünftigen Bahnen zu lenken, statt sich halt zurückzuziehen. Denn dann kann man erst recht keinen Einfluss nehmen. Also aktive Teilnahme halte ich da nicht für verkehrt. Das heißt ja jetzt nicht, dass man deshalb zumindest auf unserer Seite aus vollster Überzeugung handelt. Es ist aber auch so, ich denke, die Seite müssen wir auch betrachten, dass der Vorstand, so war ja auch sein Auftritt auf der JHV zu werten, dass der Vorstand selbst, hätte er freie Wahl gehabt, wohl dafür gestimmt hätte, eben weil man diese Notwendigkeit des Geldes sieht, ob dieses ganze Investorenmodell wirklich von Erfolg gekrönt sein wird. Das, ja, da darf man erhebliche Zweifel haben, denn es liegt ja nun, also es ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Erfolges dieses Modells, dass die TV-Rechte in ihrem Umfang weiter steigen werden und die Realität sagt aber eigentlich eher, dass sie in Zukunft tendenziell eher fallen werden, sodass, ich sag mal, die großen Gewinnmargen in dem Sinne gar nicht erzielt werden können. Aber naja, man müsste das wahrscheinlich dann nochmal gesondert und in größeren Details beleuchten. Wie praktisch, dass es dafür eine Folge des Rasenfunks auf seinem Feed Tribünengespräch gibt. Die nennt sich, glaube ich, der Investorendeal Teil 2. Warum Teil 2? Weil es ja schon im Mai zu diesem Thema eine Abstimmung gegeben hat, damals noch eben mit einem negativen Ergebnis. Und dass man damals schon das Thema beleuchtet hat mit entsprechenden Experten von der Sportschau, unter anderem, die wirklich sehr tief im Thema drinstecken. Und jetzt gibt es im Prinzip das Update, also auch, was da vielleicht hinter den Kulissen passiert ist und was das jetzt für die Zukunft bedeutet. Also wer sich für dieses Thema wirklich rundherum informieren möchte, dem sei der Rasenfunk, das aktuelle Tribünengespräch, ans Herz gelegt. Einen Punkt möchte ich aber noch erwähnen, es gibt denn noch eine pikante Angelegenheit im Rahmen des Investorendeals, denn Martin Kind, ich denke, alle Zweitliga-Fans kennen und lieben Martin Kind, den Vorsitzenden der Hannover 96, keine Ahnung, wie sie heißt, Spiel GmbH oder sowas, der ja eben die Kapitalgesellschaft von Hannover leitet, aber nicht den e.V., diesem aber weisungspflichtig im Prinzip folgen muss. Da ist wohl jetzt das Szenario eingetreten, dass Martin Kind vom Verein die Weisungspflicht erhalten hat, gegen den Deal zu stimmen. Aber wohl, das ergibt sich jetzt so ein bisschen aus den Ergebnissen heraus, wohl dafür gestimmt hat. Und die Pikanterie dahinter ist natürlich, dass der Deal genau an dieser einen Stimme, wenn sie nicht vorgelegen hätte, gescheitert wäre. Oder beziehungsweise nicht der Deal, das muss man immer so sagen, sondern die Fortsetzung möglicher Gespräche. Das heißt nicht, dass der Investor jetzt schon da ist, sondern dass man jetzt die Angebote tiefer prüft und ja, möglicherweise akzeptieren kann.
Was das besondere Geschmäckle an dieser Geschichte natürlich ist, ist ja, Herr Kind ist ja weisungsbefugt dem e.V., er muss den Weisungen des e.V.s folgen, weil sonst die 50 plus 1 Regel, genau, die DFL ja überwacht, nicht eingehalten würde, weil er sonst ja tun lassen könnte, was er wollte. Und ja, anscheinend hat er das ja getan. Das ist ja immer sehr schwierig bei dieser geheimen Wahl, die also auch nicht digital, sondern auf Stimmzettelchen stattgefunden hat, was also auch noch ein Geschmäckle ergibt, weil das hat auch irgendwie vorab gar keiner gefordert, dass das so sein müsste. Das hat sich wohl die DFL einfach einfallen lassen, dass das doch eine tolle Sache sei. Also Transparenz steht da jetzt nicht unbedingt im Vordergrund dieses Prozesses, zumindest mindestens mal dieses Abstimmprozesses.
Obwohl die neue Geschäftsführung das immer konstatiert hat, dass sie ja so so transparent damit umgehen. Aber genau, auch wenn man die Aufteilung der Gelder sich anschaut, ist das auch alles andere als transparent.
Ja, und das ist halt echt ein bisschen schwierig und Herr Kind zieht sich jetzt darauf zurück, dass er sagt, Mensch, das war eine geheime Wahl, das werde ich natürlich respektieren und dann nicht drüber sprechen.
Achtung, er sagt, man müsse sich hier jetzt ja auch mal an die Regeln halten, wo es doch eigentlich unter all dem nur um die Frage geht, hat sich Martin Kind an die Regeln gehalten? Und er pocht aber darauf, dass man eben jetzt dieses Geheime wegen der Regeln zu akzeptieren habe. Es ist natürlich an Pharisäertum nicht zu überbieten im Endeffekt.
Ja, sehr, sehr schwierig. Also
das Interessante ist ja auch, dass der Verein Hannover 96 vorab bekannt gegeben hat, dass die Positionierung dagegen stattfinden wird. Das heißt, die DFL hat davon gewusst, wie Martin Kind abstimmen muss. Und wenn er es trotzdem anders tut, dann kann sie nicht unbedingt sagen, dass sie aus der Nummer wohl fein raus ist. Also die Juristen haben sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema, inwiefern also dieser Beschluss jetzt auch fix ist. Also die meisten sagen wohl, naja gut, wenn dein Geschäftsführer einen Mitarbeiter beauftragt, ein Auto zu kaufen und der kauft das Auto in der falschen Farbe in deiner Firma, ich glaube so oder so ähnlich wird es im Rasenfunk erklärt, und verlässt dann die Firma, dann kannst du den Mitarbeiter intern natürlich zur Rechenschaft ziehen nach dem Motto, ja, du hast aber das falsche Auto gekauft, aber der eigentliche Kaufvertrag ist davon ja unberührt, ne? Der Händler hat ja nicht das Problem, dass ein Mitarbeiter in der Firma das falsche Auto gekauft hat oder so. Aber das heißt, das ist wohl relativ safe. Die Frage ist aber, was bedeutet das für die 50-zu-1-Regel? Was bedeutet das für die Lizenz von Hannover 96, die man ja eh schon kritisch aufgrund ihres sehr speziellen Konstrukts dort beäugt? Fragen über Fragen, und der Kicker formulierte es so, da könnte eine Welle auf die DFL zukommen, die im Rahmen des Ganzen entstanden ist. Aber wir sind jetzt tatsächlich schon sehr weit weg von der Fortuna.
Ja, wir werden das Ganze am Rande, selbstverständlich, weil es natürlich ein Thema ist, was die Fortuna auch tangiert, werden wir das sicherlich immer wieder in unseren Podcast hier thematisieren und mitnehmen, wenn es was Neues gibt. Aber wie Thorsten gerade schon sagte, wer da sehr viel tiefer einsteigen möchte, da sind wir beiden, glaube ich, hier die Falschen. Da gibt es dann die Spezialisten, unter anderem unsere Freunde vom Rasenfunk. Apropos Freunde, wir hatten ja auch mal wieder einen befreundeten Menschen mit dabei, der Dominik, also nicht der Dominik H., der Fanbeauftragte, sondern der Dominik R.
Da darf man auch Espresso trinken, finde ich. Es geht ja nur um den Namen Dominik.
Ja?
Ja. Also jedes Mal.
Oder Dominik ist egal, Hauptsache Dominik.
Ja, also jedes Mal, wenn der Name Dominik fällt, einfach einen Espresso trinken. Finde ich gut.
Ja, unser anderer Freund Dominik, manche könnten ihn möglicherweise sogar aus der Leserpost, Hörerpost der vergangenen Wochen mal mitbekommen haben, hat sich uns angeschlossen und ist mit uns nach Magdeburg gefahren, denn dort war er, so wie ich, noch nie.
Und jetzt fragen sich natürlich alle, ja, aber wieso ist der Dominik hier nicht zu hören? Ja, der Dominik ist leider stumm und kann es nein.
Dominik hat leider keine Zeit, der ist...
Wir sagen, wie es ist. Der Dominik ist ein Oller Gladbach-Fan. Der ist kein Fortuna-Fan. Und in diesem Podcast dürfen nur Fortuna-Fans.
Das ist der kommt nur mit uns, weil er gewisse Stadien noch nicht gesehen hat und dann sich bei uns reinzeckt und sagt, ja, da kann ich ja für 25 Euro Benzingeld, kann ich ja mal super nach Magdeburg fahren.
Der Dominik darf erst in unserem Podcast, wenn er Borussia Mönchengladbach als unseren DFB-Pokal-Finalist-Gegner analysiert. Dann
genau, das haben wir schon gestern abgeklärt.
Ganz genau. Aber der Dominik hat immer einen Kuchen mitgebracht. So.
Ja.
Er hatte uns erwartet und er hatte Kuchen dabei.
Ja, aber ich war ein bisschen enttäuscht von dem Kuchen. Ja, es war keine
Schokoglasur drauf. Einem geschenkten Gaul. Ja, stimmt.
Ja, aber...
da hat er keinen Bock mehr gehabt, ja.
Ja. Also auf der einen Seite Dankeschön für den leckeren Schokoflockenkuchen. Auf der anderen Seite, naja, weil keine Schokolade obendrauf. Aber... ich sag mal, ich habe das während der Fahrt im Auto gegessen. Vielleicht war es auch für die Sitzbezüge meines Autos besser, dass ich nicht damit Schokolade rumgekleckert habe. Die sehen eh schon etwas strapaziert aus.
Ja, er wird das jetzt natürlich genauso formulieren. Er hat an dein Auto gedacht. Und
ja, finde ich. Danke, Dominik, dass du so sehr an mich und mein Auto denkst.
Aber er hat schwache Eier genommen, denn der war etwas brüchig, der Kuchen.
Ja, vielleicht hat er ihn noch zu lange gerührt. Das kann dann auch passieren, wenn der Kuchen überrührt ist.
Ja, es ist rührend, dass du das vermutest. Ja, aber auf jeden Fall, wir waren also zu dritt im Auto und ja, wie das so ist, also dieses Mal sind wir eben nicht mit dem Zug und auch nicht über Nacht nach Magdeburg gefahren, sondern ich versuche jetzt übrigens immer Magdeburg zu sagen, nicht Magdeburg, damit die Leute nicht hören, dass ich aus dem Rheinland komme.
Ah ja.
Mhm. So das letzte Fünkchen Rheinland möchte ich verbergen. Also in Magdeburg.
Magdeburg. Das kann ich nochmal so ein langes A auch noch sagen.
Ach ja, stimmt. Da gab es irgendwie was.
Magdeburg.
Naja, mir ist sowieso egal, wie ich die Sachen ausspreche. Von daher lässt mich das relativ kalt.
Ach, Thorsten.
Ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich erzählen?
Du wolltest wahrscheinlich sagen, dass wir sehr früh los mussten.
Oh ja, wir mussten früh los. Und dann war ich nicht mal zu Hause, denn ich hatte am Abend zuvor ein Event meines Arbeitgebers. Und der sich in Mülheim befindet, habe ich dort auch übernachtet im B&B-Hotel. Ganz kurz und schmerzlos. Was für dich, der du ja nicht in Düsseldorf wohnst und Dominik auch nicht, den Vorteil
das
hatte.
Übrigens, das ist das gleiche Geräusch, was auf der die Ärzte beim Schlaf liegt, wenn das Monster die Augen aussaugt.
Ja, genau. Ist natürlich auch so ein Schleimspurgeräusch, was man früher gemacht hat, wenn der Klassenstreber wieder die Lehrertasche getragen hat.
Der hieß bei uns übrigens Dominik, der Klassenstreber.
Dann hat man nämlich auch ein gemacht. Aber egal, das ist jetzt das Espresso-Geräusch, wenn der Name Dominik fällt. Das wird dann einfach verwendet. Ja, so, dass ihr also im Prinzip nicht nach Düsseldorf musstet, sondern mich in Mülheim an der Ruhr, der schönsten Stadt im Ruhrgebiet, einsammeln konntet.
Ja, das hat auch gut funktioniert. Ich musste wirklich früh los, also 5:45, 6:10 bin ich in mein Auto gestiegen. Das ist normalerweise keine Uhrzeit, zu der ich, wenn überhaupt, schon wach bin. Und ja.
Und es führte im Prinzip zu zwei Problemen. Dem ersten Problem, das kennen Auswärtsfahrer mit dem Auto, die früh losfahren. Um diese Uhrzeit hat kein Bäcker auf.
Ja, aber dann ja schon.
Zumindest Samstag, Sonntag manchmal schwierig, ja. Aber wenn man um 6:15 losfährt, dann ist wirklich schwierig. Das heißt, ja, man kann sich zu Hause selten, also man kann sich selber ein Butterbrot machen, eine Stulle, eine Knifte, aber
Eine Schrippe.
Aber ja, also gerne, zumindest bei uns ist verbreitet, dass man sich morgens beim Bäcker irgendwie mit Zeug eindeckt. Und das mussten wir dann noch erledigen. In Mülheim an der Ruhr, im schönen Edeka am Mülheimer Hafen, vielleicht kennt der ein oder die andere das, ist tatsächlich ein relativ großer, neuer, spektakulärer Edeka mit, das erzähle ich dann doch mal kurz, weil es etwas kurios ist, mit umgedrehten Kassen. Das sind umgedrehte Kassen. Bei diesem Edeka, wenn man dort etwas kauft, räumt man nicht die Waren aufs Band, sondern man übergibt seinen Einkaufswagen an die kassierende Person und diese räumt dann die Waren aufs Band, nachdem sie die eingescannt hat. Es ist wirklich alles umgekehrt. Und du stehst am anderen Ende des Bandes, wo bereits ein leerer Einkaufswagen wartet, und räumst die Sachen dann wieder in deinen Wagen ein, bezahlst dann auch nicht bei der Kassiererin oder dem Kassierer, sondern gehst dann einen Bezahlterminal, von dem dann 10, 15 Stück vorliegen. Die Idee ist natürlich, dass Zahlen länger dauert, als Sachen aufs Band zu legen und deshalb die Leute im Prinzip mehr Zeit beim Zahlvorgang haben und der den Scan-Vorgang nicht mehr aufhält, ne?
Detailfrage, wie verhält es sich denn dort, wenn du Obst, loses Obst oder Gemüse kaufst, mit dem Abwiegen? Weil da habe ich nämlich immer, wenn ich nach Düsseldorf auf der Berliner Allee zu dem Edeka gehe, komme ich immer in die Bredouille, weil mein Heim-Edeka hier bei uns, da ist es so, dass an der Kasse das Obst und Gemüse gewogen wird. Bei dem Edeka in Düsseldorf ist es allerdings so, dass du tatsächlich das Gemüse vorab wiegen musst und dann nur noch die Sachen eingescannt werden.
Du meinst zur Heide. Der ist ein Paschmann. Und Paschmann wiegt meines Wissens nach an der Kasse.
Find ich zum Beispiel viel praktischer.
Auf jeden Fall. Ich finde dann auch immer diese Kontrollwagen süß, wo man vorher ja mal kontrolliert, dass die auch ja das Richtige wiegen. Und dann merkt man
sich. Ich schreibe mir das mal auf.
Ja, genau.
Schön Notizzettel im Telefon. 32 Gramm Apfel Boskop.
Genau.
Und dann hinterher, wenn das nicht stimmt, dann gibt es aber richtig. Da habe ich schon oft die Marktleitung kommen lassen.
Auf jeden Fall noch, um wirklich dieses sehr, sehr weit vom Auswärtsspiel inzwischen entfernte Thema abzuschließen. Unser Stream of Consciousness ist.
Die Leute lieben uns dafür.
Strapaziert. Ne, es gibt auf jeden Fall Leute, die das mögen. Strapaziert aber auch die Geduld der Leute, die vielleicht ein bisschen mehr über das Spiel holen möchten. Um das abzuschließen, es gibt aber auch das Szenario, und das ist mir dort schon einmal passiert, weil ich ja, wie gesagt, in der Stadt arbeite und manchmal, wenn ich im Büro bin, dann nutze ich diesen Edeka auch für den Einkauf. Früher eher, weil unser Büro da mehr in der Nähe war, aber das führt jetzt langsam wirklich zu weit. Anyway, ich hatte mal das Szenario, dass vor mir eine Frau war, die keinen Einkaufswagen hatte. Und dann stimmt die Logistik nicht, könnt ihr euch vorstellen, ne? Weil logischerweise, was passiert mit Einkaufswagen, wenn die Kassiererin oder der Kassierer alles eingescannt hat? Sie bewegen diesen an das Ende des Fließbands für den nächsten Kundin, damit dort wieder ein Einkaufswagen steht. Und dann ist da diese Frau ohne Einkaufswagen gekommen, einfach nur mit dem Korb oder die hatte die Sachen in der Hand, das weiß ich nicht mehr. Und dann hat die einfach die Sachen in den Einkaufswagen am Ende getan und dann war natürlich in der ganzen Kette kein Einkaufswagen mehr. Letztendlich vorhanden, weil...
Da wurde der Laden für den Rest des Tages geschlossen.
Genau, weil sie nämlich meinen Einkaufswagen, mit dem ich die Sachen hingebracht hatte, quasi bekommen hatte. Also der hat keine mit, wo du einen Chip reintun musst. Ne? Das ist bei den Chips sind sowas von 90er Jahre. Das macht er nicht. Und da gibt es dann wirklich Leute, die da nur darauf achten, Einkaufswagen bereithalten und die dann schleunigst laufend dorthin schieben. Also eine faszinierende Logistik. Jetzt haben wir sehr
viel. Geschiebe Rot-Weiß ist unser neuer Dienstleister.
Geschiebe Rot-Weiß ist der neue Supermarkt-Test-Podcast. Und heute ging es also um den Edeka in Mülheim am Mülheimer Hafen. Ja, wir haben auf jeden Fall eigentlich den ja nur aufgesucht, weil wir ein paar Brötchen wollten. Die haben wir auch bekommen. Und dann ging es auf die Piste. Und dann kommen wir zu dem zweiten Problem. Ich habe eingangs gesprochen, dass frühe Abfahrten zwei Probleme hatten. Mit sich führen. Und das zweite, das hatte allerdings nur der Andi. Möchtest du darüber sprechen? Welches war dein zweites Problem, Andi?
Ja, also ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, wenn man morgens so aufsteht. Und sag mal, der Körper hat ja eine gewisse Uhrenfunktion. Und gewisse körperliche Funktionen passieren ja gewisse Zeit, nachdem man so seinen Kreislauf in Schwung gebracht hat. Ja, und das hatte ich halt noch nicht alles erledigen können, weswegen wir dann eine Raststätte aufsuchen mussten, damit ich halt Dinge noch erledigen
konnte. Ein großes Geschäft machen konnte. Sagen wir doch, wie es ist. Du bist ein Businessman und du wolltest einen großen Deal eintüten auf der Raststätte. Ja, sagen wir es doch mal so. Ja. Was aber immer ein Problem ist an solchen Raststätten, ist, wenn vor dir ein Reisebus ankommt.
Ja, und wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal
Koreaner.
Für kleinere Geschäfte und einen Kaffee, den wir holen wollten, einen Bus mit Koreanern vor uns. Jetzt war es eine Reisegruppe von, ich würde behaupten, polnischen Schülerinnen und Schülern, die wieder in Richtung ihrer Heimat fuhren. Ja, hat sich halt auch alles so ein bisschen gezogen. Also, ich sag mal...
Ein guter 20-Minuten-Break.
Genau. Und davon war ich sicherlich nicht die meiste Zeit mit meinen Geschäften beschäftigt.
Ja, das ist richtig. Mir ist eine Sache aufgefallen, das können die zahlreichen, es sind nur 4%, Fun Fact, Hörer unter 20 dieses Podcasts bestimmt bestätigen. Aber es scheint sehr en vogue zu sein, dass man Hoodies über den Kopf zieht und so durch die Gegend läuft. Ich behaupte mal, 70% der männlichen Personen hatten einen Hoodie an und die Kapuze über den Kopf gezogen. Das ist wohl ein neues Ding.
Ja, und viele Jogginghosen.
Ja gut, bei einer langen Busreise kann ich das sogar nachvollziehen. Ich persönlich gehöre aber auch zur alten Karl Lagerfeld-Fraktion, die sagen, wer in der Öffentlichkeit Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Ja, dann habe ich das wohl, denn ich war heute Morgen mit dem Hund draußen in Jogginghose.
Ja, ich schätze...
Und Hoodie, aber den Hoodie natürlich nicht...
Ich schätze dich auch so ein.
Den Hoodie natürlich nicht hochgezogen.
Man sieht mich außerhalb des Hauses tatsächlich nur beim Sport in Jogginghose, aber da man mich nie beim Sport sieht, sieht man mich auch nie in Jogginghose.
Ja.
Ja, also hätten wir dieses wichtige Thema
alles erledigt.
Auch abgehakt. Man fährt ja wie lange nach Magdeburg? So 4,5 Stunden kann man sagen. Magdeburg.
4,5 Stunden kommt ungefähr hin. Es sind roundabout 450, 460 Kilometer, die wir jetzt quasi von meinem Wohnort über Mülheim nach dorthin gebraucht haben.
Ziemlich ereignislose Reise, aber in Magdeburg selber stellten wir fest, dass kleine Städte wie Magdeburg für Profifußballereignisse oder Spiele selten die Infrastrukturen haben, um den Verkehr problemlos abzuwickeln. Und ich meine, wir reden hier ja eben nicht von 50.000 Leuten, die zu so einem Spiel in Magdeburg fahren, sondern eben von 20.000 Leuten und ein Großteil, der auch mit der Bahn kommt.
Ja, und wir waren auch nicht spät dran, das muss man ja auch sagen. Ne? Wir waren nicht spät dran, wir waren 2 Stunden vor Eine Stunde 45 vor Anpfiff haben wir mehr oder weniger die Ausfahrt genommen, Magdeburg Zentrum.
Weil wir, das müssen wir auch dazu sagen, weil wir nicht im Gästeblock waren, sondern wieder im Heimbereich. Ich war ja beim Pokalspiel alleine bereits im Heimbereich gewesen und auch diesmal hatten wir Karten für den Heimbereich, da wir nicht das ganze Spiel überstehen wollten, was die Ironie übrigens ist. da ja die Ultras im Sitzplatzbereich sind und wir sind ja faule Säcke und wollen gerne sitzen. Nur 50% von uns supporten auch, ja, aktiv. Ja, aber natürlich ist die Regelung tatsächlich in Magdeburg so mit der einzige Verein, in dem ich das ernsthaft kenne, in dem wirklich nahezu jeder im ganzen Stadion, es gibt ein paar Ausnahmen, wie uns dann Dominik berichtete, dass nahezu jeder im Stadion im Prinzip während des Spiels steht. Aber man hat immerhin einen Sitz, auf den man sich fallen lassen könnte. Plus, dieses Mal waren es nur 1000 Gästefans, sodass man theoretisch auch einfach oben im Gästebereich hätte sitzen können. Aber wir hatten unsere Karten schon gekauft. Ist egal, zum Beispiel bei Hertha werden wir dann auch mal wieder im Gästebereich sein. Also so konnten wir immerhin den Gästebereich schön beobachten. Aber zurück ja zur Anreise. Das Problem ist halt einfach das, wie lange haben wir da im Stau in Magdeburg noch verbracht, um zu den regulären Stadien, nicht zu den Gästeparkplätzen zu kommen?
Also ich glaube, wir sind tatsächlich von Ausfahrt, bis wir dann am Stadion waren, waren es mindestens 45 Minuten. Das hat echt eine Weile gedauert. Wir kamen, glaube ich, ja roundabout eine Stunde vor Anpfiff waren wir dann tatsächlich am Stadion.
Und guess what? Der Parkplatz war voll.
Genau. Also erst durften wir nicht auf den VIP-Parkplatz.
VIP-Bauten, hier könnt ihr nicht.
Thorsten ist ausgestiegen, hat mit dem Mann diskutiert, gesagt, wir sind hier von Gebrabbel Rot-Weiß, kennen Sie das denn nicht, Sie Banause? Und da sagte der Mann, nö.
Ja, und dann hat er gesagt, nee, die Presseabteilung von Magdeburg hat mich vor euch gewarnt und explizit gesagt, euch nicht reinzulassen.
Ja, durften wir also nicht auf den VIP-Parkplatz, sondern da hinten durch. Da hinten durch sind wir dann hinten gefahren. Und da hinten durch war dann zum einen der restliche Parkplatz und zum anderen die Straße einfach gesperrt. Und da standen dann Polizisten und haben darauf aufgepasst, dass niemand diese Straßensperre durchbricht offenbar. Denn da geht es wahrscheinlich in Richtung Gästeparkplatz.
Exakt das. Wenn du die Straße runterfährst, ist die nächste Ausfahrt rechts führt zum Gästeparkplatz.
Ja. Ja, und dann sagte man uns, ja, dieses Parkfeld, ich verzichte jetzt auf den sachsen-anhaltinischen Dialekt, sondern spreche hier einfach mal Hochdeutsch.
Ja, das würden wir nie tun. Morbi.
Nein. Dieser Parkplatz ist leider belegt. Da müssen Sie jetzt gucken. Und wir guckten und es ist so, dass man einen Bürgersteig hochfahren kann auf der anderen Straßenseite und dann sind da ja so Grünanlagen und wir Unkraut. Sahen also jemand anderen in diesem Halbunkraut, Halbrasen Streifen dann parken und etwas unsicher, weil wir ja normalerweise nicht gerne wild parken, fragten wir, kann man denn? Und dann sagte er so, ja, das ist kein Problem. Und die andere Dame sagte dann so aus dem Hintergrund, das dürfen wir doch nicht sagen. Aber ja, wir waren nicht die Ersten und nicht die Einzigen. Und hinter uns kamen auch noch welche. Und die dort stehende Polizei ist jetzt also auch nicht mit erhobenen Knüppeln und Pfefferspray auf uns zugerannt, um uns am Parken zu hindern. Sodass wir dann also den etwas hohen Bordstein hochbuckelten mit meinem tiefer gelegten Auto, ohne dass wir aufsetzten, was ganz gut war. Und dann in dieser Grünanlagen-Walachei parken konnten.
Ja, also Pro-Tipp für alle Magdeburg-Heimbereich-Besucher, einfach sich gegenüber der kostenpflichtigen Parkplätze auf den Bürgersteig aufs Grün stellen. Interessiert keine Sau, wir sind ohne Probleme wieder nach dem Spiel auch sehr schnell dann weggekommen, logischerweise. Ist wirklich ein Pro-Tipp oder geheime Trick-Idee.
Ja.
Und dann ging's
von dort aus ging es dann, haben sich unsere Wege getrennt, denn der Dominik hat, ich kann das Geräusch nicht so schön machen. Hat sich dann in den Eckfamilienblock verabschiedet, der hatte keine Lust, wenn er schon nicht Fortuna-Fan ist, so viel Geld auszugeben für die Karte, wie wir das getan haben.
Wir geben zu, wir wollten für dieses Spiel, haben wir uns tatsächlich Mittellinienplätze mal gegönnt.
Da mehrere hundert Euro haben wir da ausgegeben. Das in Magdeburg. Da ist uns die Fortuna nicht zu schade für.
Mhm, ganz genau. Dabei ist die Wurst schon die günstigste der Liga, soweit ich das sehe. Ist ja auch vielleicht jetzt sogar schon ein schöner Übergang. Hier, komm, ja. Komm, wir fahren mal ab hier. Wurst der Woche, zack, zack.
Die Wurst der Woche.
Also wie ich gerade sagte, die Wurst der Woche, die günstigste der Liga, darum kosten nämlich auch die Haupttribünenplätze nicht so viel. Wurst der Woche habe ich vor, ja, was waren es dann, 11 Tagen?
Dann heute 12 Tagen.
Oder heute 12, ja, wir nehmen jetzt Sonntagmorgen auf, verköstigt. Und da gab es ja zwei Dinge, die im Prinzip herausstachen. Das erste, in Magdeburg stehen sie ein bisschen auf Kriegsfuß mit guten, leckeren, frischen Brötchen, sondern sie verwenden diese Aufbackvariante. Einst in nicht aufgebacken, gestern und auch letzte Woche in aufgebacken, aber naja.
So halbwegs aufgebacken.
Ja, wie so Aufbackbrötchen halt schmecken, eben nicht so grandios, ne? Also sehr, sehr mittelmäßig vom Geschmack her.
Ist halt nicht vom Handwerksbäcker.
Nee, absolut nicht. Und diese Brötchen waren jetzt auch diesmal Teil des Ganzen. Beim letzten Mal gab es dann noch das Kuriosum des Senfeimers ohne Deckel mit einer Kelle drin. Das Problem, naja, man sagte mal, ich sag's mal so, hatte man versucht zu lösen, aber eben leider nur leidlich, denn es wurde zwar ja einer dieser Senfspenderdeckel auf diesen Eimer draufgesetzt, der war aber kaputt.
Also, die Pumpe pumpt nicht mehr.
Ja, der war noch runtergedrückt und ließ sich im Prinzip nicht mehr. Der hat nicht mehr gepumpt, wie du sagst. So dass man, und da hatten sie, das hatten sie dann auch gemerkt, einfach eine Senftube vom Metro, die daneben stand, verwenden musste. Also viel Lärm um nichts letztendlich mit diesem Senfeimer.
Der gute Bautzener Senf, ich mag ihn sehr gerne. Es soll Menschen geben, denen er zu scharf ist.
Ja, mir nicht.
Was ich nicht verstehe.
Mir nicht.
Nee, mir auch nicht.
Auf dem Campingplatz in Bautzen steht der Senf separat. Und so war es nämlich auch in Magdeburg, da stand er auch separat und damit hat man also die Wurst besänft. Die Wurst nach wie vor eigentlich eine ganz gute, aber eben durch dieses Aufbackbrötchen und naja, auch ein bisschen das Senf durcheinander, bleiben wir, wie auch schon im Pokalspiel, bei 3 von 5 Kartoffeln. Da wird man sich weiterhin steigern müssen in Magdeburg, was die Wurst betrifft. Und jetzt habe ich auch im Prinzip gesehen, was mir letztes Mal nicht eingefallen ist, was für andere kulinarische Spezialitäten neben der Bulette im Brötchen, die übrigens laut Dominik recht schmackhaft war, wir haben sie nicht probiert.
Besser als die Wurst, hat er behauptet.
Ja, aber es ist ja dasselbe Brötchen, also naja, ich bin mir nicht sicher, ob er da fachmännisch wirklich, ob ihm dazu glauben
ist. Das glaube ich auch nicht.
Aber es gibt Knobi-Brot. Das haben wir jetzt nicht probiert, aber das fand ich ein bisschen Kuriosum. Hat so ein bisschen was von, ja, so ist ja eigentlich so ein Weihnachtsmarktding oder Kirmes. Nee, eher Kirmes als
Vielleicht
Weihnachtsmarkt.
Vielleicht ist das ja auch tatsächlich saisonal, dass sie das dann saisonal anbieten. Schön fände ich auch, wenn sie so eine Raclette-Hütte hätten, wo man dann diesen Raclette-Käse so von oben im Flammenwerfer bearbeitet und dann aufs knusprig angeknoblauchte Brot streicht, was mich dazu bringt, dass ich das dringend auf dem Weihnachtsmarkt mal wieder essen muss.
Ja, ich war letzte Woche im Weihnachtsmarkt, da für mich der Klassiker immer Reibekuchen und eine schöne Feuerzangenbowle. Aber das nur am Rande. Also, aber es gibt diese Knobi-Hütte, die ist aber auch gebrandet. Also das wäre schon viel Aufwand, wenn es nur saisonal zur Verfügung stünde. Ansonsten haben sie ja bargeldloses Zahlen im Magdeburger Stadion im Heimbereich. Das heißt, ich konnte nur, und ich gebe zu, ich bin bei der Sparkasse Kunde und also neben meinen Cayman Island und Liechtensteiner Konten habe ich halt ein Girokonto bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Nicht bei der Targo Bank, schade. Aber ich kann ja jetzt nicht jedes Mal wechseln, nur weil Fortuna den Sponsor wechselt. Anyway, der zeigt halt eine große Fortuna-EC-Karte, ob ich es nun auf dem Telefon, auf der Uhr oder eben aus Plastik verwende. Und im Magdeburger Heimbereich, da ist man ja eher anonym unterwegs, sodass ich dann immer so krampfhaft versucht habe, das zu verbergen, dass ich eigentlich eine Fortuna-EC-Karte verwende. Ja, so viel dazu. Aber ich würde sagen, kommen wir doch im Großen und Ganzen zum Spiel. Ne? Wir saßen, wie gesagt, in der Haupttribüne. Die war jetzt aber nicht prickepacke voll, sodass wir auch da, sag ich mal, den nicht unerheblichen Vorteil hatten, dass wir links und rechts nicht direkt jemanden neben uns hatten. Das heißt, wir konnten uns durchaus über das Spiel auch verständigen, ohne dass die Leute Verdacht geschöpft hätten und uns dann vertrimmt hätten, wie das sich gebührt.
Wir haben natürlich bei den Toren angemessen reagiert. Also wenn Magdeburg eins geschossen hat, haben wir nichts gemacht, und wenn Fortuna 1 geschossen hat, haben wir den Kopf geschüttelt und heieieiei gesagt. Also Empörung. Wir haben ein perfektes Charadespiel, würde ich behaupten, da gestartet.
Ja, es ging dann aber los mit dem Spiel. Woran hattet ihr gelegen? Die Fortuna zum letzten Hinrundenspieltag, dem 17. beim 1. FC Magdeburg. In der Startelf gab es ja schon wieder gezwungenermaßen ein bisschen Veränderung. Nicolas Gavory, ich glaube, er hat Schlag aufs Knie im Training gekriegt diese Woche.
Muskuläre Probleme.
Muskuläre Probleme.
Allgemein fachlich anerkannte Wort dafür.
Genau, also Nicolas Gavory fiel aus und Isaac Bergmann Johannesson, der hatte einen grippalen Infekt und konnte, glaube ich, auch bis zum Abschlusstraining hin nicht mehr trainieren, so dass für ihn Schinter Appelkamp wieder in die Startelf kam, ziemlich logisch. Und ja, mit dem Ausfall Gavorys und dem ja dann jetzt schon seit dem Pokalspiel ebenfalls verletzten Ioa und den noch länger verletzten Matthias Zimmermann.
Und den noch länger verletzten André Hoffmann.
Ja, der ist jetzt nicht Außenverteidiger. Du weißt so. Jetzt nicht, worauf ich hinaus wollte.
Ah, okay, also, du sprichst insgesamt über unsere Vierer.
Nein, ich wollte über die Außenverteidigung sprechen. Also dann gleich drei Außenverteidiger ausfielen, sodass der gelernte Innenverteidiger Tim Oberdorf, obwohl, nein, also gelernt ist vielleicht falsch ausgedrückt, weil Tim Oberdorf hat mal gesagt, dass er früher in der Jugend auch Außenverteidiger gespielt hätte. Also ich finde, das merkt man auch manchmal, dass er das ein bisschen schon irgendwie taktisch schon weiß, was er da tut. Takashi Oshino, also in die...
Ein sehr komisch formuliertes Lob. Man merkt ein bisschen manchmal, dass er schon weiß, was er da tut.
Ja, Licht und Schatten bei Tim Oberdorf in diesem Spiel. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Licht, fairerweise. Aber er ist ja auch nicht ganz unbeteiligt, zum Beispiel am 1-0 aus meiner Sicht. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich, denn Tim Oberdorf musste diesmal auf, zumindest in der ersten Halbzeit, auf der ungewohnten linken Seite aushelfen, weil schlicht niemand dafür vorlag, und Takashi Oshino spielte auf rechts. Es wäre sicherlich auch eine Möglichkeit gewesen, von Anfang an Dennis Jastremski auf der Linksverteidigerposition zu bringen, aber das war
dann jetzt schon, glaube ich, zu offensiv.
Zu offensiv, womöglich. Also dass das unsere Aufstellung vor allem in der Defensive war. Ja, du hast ja eben André Hoffmann auch noch genannt. Wenn wir jetzt Marcel Sobotka als einen durchaus auch defensiv versierten Spieler, der übrigens auch Außenverteidiger spielen kann, noch dazu nehmen, dann hatten wir wirklich ja massive Defensivausfälle, als wir in dieses Spiel gegangen sind. Vorab, das ist aber trotzdem keine Ausrede dafür, dass wir eine sehr schwache erste Hälfte der Fortuna gesehen haben.
Erneut, wie auch schon im Pokal.
Ja, wie im Pokal und wie gegen Holstein Kiel. Das ist ein bisschen viel, das muss man einfach sagen. Das reimt sich nicht nur, sondern ist eben viel. Das hat uns gar nicht gefallen. Ich persönlich hatte übrigens eine ganz andere Erwartungshaltung, das hatte ich dir vor dem Spiel gesagt. Mein Gefühl war, dass man eben aus den letzten zwei Spielen gelernt habe und heute richtig, ja, wie die Feuerwehr loslegen würde. Das war aber gar nicht der Fall, auch wenn die Fortuna in Person von Schinter Appelkamp, ich glaube, so eine allererste kleine Torchance hat, wo er nach einem Durcheinander im Strafraum sozusagen an den Ball kommt und dann abziehen kann. Und der Schuss wird allerdings leider richtig Schrott. Dabei war er eigentlich frei aus 14, 15 Metern von halb links. Der Eckball ist sehr kurios zustande gekommen. Ne? Da gab es einen Rückpass. Ach,
stimmt, das war die Situation. Ja. Genau, gab einen Rückpass von Magdeburg. Der Keeper spielt seinen Abwehr- oder seinen defensiven Mittelfeldspieler an, und dieser will dann einen, klassisch, wie man das so macht, okay, umdrehen, spielen wir doch nochmal zum Torwart zurück. Und El Fadli ist das, der auch später noch einmal durch eine gewisse Unsicherheit auffallen wird. Dem verrutscht sein Pass und wird fast ein Eigentor. Also er rollt wirklich knapp am Pfosten vorbei. Reimann hätte da keine Chance mehr gehabt. Also das war ein ganz kurioser Rückpass. Und ja, da hat Magdeburg Glück, dass sie da nicht selbstverschuldet das 0:1 kassieren. Genau, und dann kommt die Ecke, über die du gerade gesprochen hast. Das war aber bis dahin auch die, ja, so ziemlich die einzige gute Situation, die Fortuna hatte.
Ja, nicht nur bis dahin, sondern im Großen und Ganzen in der ersten Spielhälfte ist es mehr oder weniger fast die einzige Situation der Fortuna. Denn Magdeburg macht es deutlich besser, stört uns aggressiv im Spielaufbau, hat relativ schnell auch verstanden, dass unsere Außenverteidiger entweder auf ungewohnten Positionen spielen oder eben wenig Spielpraxis in den letzten Monaten gesammelt haben. Das heißt, man hat Oshino, Oberdorf ständig und schnell unter Druck gesetzt im Aufbauspiel, was entweder dazu führten, dass sie den Ball zurückgepasst haben zu Kastenmeier oder eben, dass sie ihn relativ hektisch als Fehlpass nach vorne gespielt haben. Das hat unseren Spielaufbau massiv gestört. Auch wenn Kastenmeier im Vergleich zum Pokal zu Niemczycki natürlich auch selber mal den Ball an den Mann bringen kann. Aber das war schon ein erhebliches Problem, dass wir im Prinzip flach nicht hinten rausspielen konnten. Und im Gegenteil oder im Gegenzug, die Magdeburger, die das ja auch gerne praktizieren,
wurden auch wieder nicht sauber von uns angelaufen.
Genau, die das ja auch gerne mit einem gewissen Risiko praktizieren. Und in der zweiten Hälfte werden wir ja sehen, dass es sich durchaus lohnt, dieses Risiko vielleicht auszunutzen und sie da unter Druck zu setzen. Da hatten wir eine ganz komische Taktik. Ich habe mich ja während des Spiels gefragt, ob das Absicht war. Da ist mir aufgefallen, dass wir den Torwart Reimann, der wirklich fußballerisch kein Kastenmeier ist, also bei weitem nicht, dass wir den nie angelaufen sind, sondern dass wir stattdessen versucht haben, alle möglichen Anspielstationen zuzumachen, weil man wahrscheinlich gedacht hatte, ja, der Torwart ist halt der Schlechteste im Aufbauspiel, soll der halt dann mal lang Ball pölen. Den haben wir dann schon.
Der geht dann auch gerne mal ins Seiten aus. Also ich sag mal, Reimann hat sich dieser Taktik von uns dann sehr gut, also das hat schon funktioniert, ne? Der hat schon viele Bälle gespielt, die wirklich nicht gut waren, auch teilweise frei in den Fuß und von Vermey, meine ich.
Genau, aber man hatte natürlich trotzdem das Gefühl, also auch diesen Torwart muss man einfach mal mehr unter Druck setzen, weil wenn der gar nicht unter Druck steht und sich so lange im Prinzip alle bewegen können, bis einer frei steht, in vielen Fällen hat er es dann eben doch geschafft, den an den Mann zu bringen. Plus, wir haben natürlich dann die Anspielstationen auch nicht so drastisch zugelaufen, dass es nie geklappt hat, beziehungsweise dass wir nicht doch verhindern konnten, dass die Magdeburger eben da ja ihre Leute finden konnten. Das heißt, es fehlte uns so eine bisschen, ja, also Thun sagt es ja immer, Intensität, die fehlte. Das ist dann auch in den Daten zur Halbzeit deutlich geworden, dass Magdeburg über einen Kilometer mehr gelaufen war. Man hat das Gefühl, wir haben die Magdeburger so ein bisschen machen lassen, so klar, mal die Außenverteidiger zugestellt, aber wir sind nicht mit so dieser letzten Aggressivität draufgegangen in die Zweikämpfe, anders als die Magdeburger, die das eben gemacht haben. Und das führte dazu, dass Magdeburg dann doch relativ viel Spielkontrolle hatte. Eine erste Warnung gab es in der 14. Minute. Da gab es einen Schuss von Amaichi aus 20 Metern, den Kastenmeier mit beiden Fäusten noch so raushaut. Aber ja, zwei, drei Minuten später gab es also man denkt ja manchmal, man ist im falschen Film. Wie hat Fortuna das 1-0 im Pokal gegen Magdeburg kassiert? Wir haben, also im Prinzip ist eine Flanke, als Flanke gedachter Ball ins Tor gegangen. Und wie haben wir das 1-0 gestern passiert? Nun.
Ja, eine als Flanke gedachter Ball geht ins Tor. Wobei, in der Sportschau, meine ich, haben sie gesagt, dass der gute Herr Bockhorn, der dieses Tor geschossen hat, im Nachhinein behauptet habe, er habe das genauso gewollt. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich glaube ihm das nicht.
Man sieht ganz klar in der Wiederholung, der Ball rutscht ihn über den Schlappen und bekommt eine ganz kuriose Flugbahn, um jetzt mal gleich Florian Kastenmeier da vielleicht ein bisschen in Schutz zu nehmen. Also man kann ihn nicht freisprechen von Schuld, ne? Wenn er sich in die Mitte orientiert und die lange Ecke da, eigentlich ist es die kurze Ecke, aber die im Prinzip so frei gibt.
Komplett frei, ja.
Und dann der Ball so kommt, damit kann man nicht rechnen als Keeper, da gebe ich ja fast recht. Aber man darf den natürlich trotzdem so nicht kassieren. Das Problem ist halt auch, er macht genau in dem Moment, als der Ball den Fuß verlässt, schon den Schritt in die Mitte, um dann im Prinzip gegen seine Laufrichtung feststellen zu müssen, ach Mist, der kommt ganz ganz ekelhaft und dann ist er nicht mehr rechtzeitig da. Es ist vielleicht nicht, ich will damit nur sagen, es ist vielleicht nicht ein so krass schwerer Aussetzer Torwart-Blooper, wie man vielleicht denkt. Das will ich damit sagen. Das heißt aber nicht, dass Carsten Meyer da schuldfrei ist. Natürlich darf er den nicht so kassieren. Das darf nicht passieren. Aber, und das wollte ich dann auch sagen, wo ist Tim Oberdorf in der Szene? Wo ist auch Christos Jollis in der Szene? Niemand.
Jollis. Ja. Jollis wie Germany.
Ja, habe ich gesagt.
Nee, du hast etwas härter ausgesprochen. Ich würde mir schon wünschen, dass wir da vielleicht ein bisschen genauer drauf achten.
Ach so. Auf jeden Fall hat da keiner Bockhorn dabei gestört. Wir haben uns ins Bockhorn lagen lassen in dieser Szene. Und
köstlich.
Und ja, dann liegen wir also wieder 1-0 zurück. Zu dem Zeitpunkt gab es halt im Prinzip noch nicht viele Torchancen, aber in den folgenden Minuten zeigt sich hier also ganz klar, dass Magdeburg dadurch besser im Spiel ist und auch jetzt die Spielkontrolle hier hält. Das zeigen auch die Statistiken. Nicht nur nach der ersten Halbzeit. Dieses Mal hatte Magdeburg definitiv mehr Ballbesitz als die Fortuna. In der ersten Halbzeit war das auch bereits der Fall. Und ja, wir kommen im Prinzip überhaupt gar nicht mehr zu irgendwelchen Szenen. Magdeburg hat da doch eine ganze Reihe an Chancen. Jetzt nicht frei vom Torwart und absolut hundertprozentige, aber eben Situationen, die durchaus dazu hätten führen können, dass wir noch weiter in Rückstand geraten, würde ich sagen.
Das passiert dann ja auch irgendwie in der 37. Minute. Da ist es so, dass Siebert im Spielaufbau den Ball vertüttelt. Ich glaube, er kriegt ihn irgendwie ganz komisch, spielt er einen Doppelpass mit sich selber, mit seinen beiden Beinen.
Er hat zwei Gedanken auf jeden Fall auf einmal in dem Moment. Ja.
Und kann deswegen den Ball nicht sauber nach vorne treiben, sondern er springt ihm halt zu weit weg. Und es kann dann, glaube ich, Condé kann dazwischen spritzen und schickt Castaños ins Laufduell gegen Engelhardt. Engelhardt sieht da nicht so richtig gut aus, finde ich. Natürlich ist Castaños eine Kante, ein Brecher und macht das dann auch gut. Aber ja, weiß ich nicht, ob man da vielleicht einen Foul ziehen muss oder so. Also es führt halt dazu, dass Castaños den Ball in die Mitte legen kann und dort Amici sein erstes Saisontor schießen kann. Aus zentraler Position, ungedeckt, kann er den Ball, glaube ich, links an Kastenmeier vorbeilegen.
Ungedeckt liegt daran, dass De Weis den Braten riecht und im Prinzip zur Grätsche auch auf Castaños ansetzt, um den Querpass zu verhindern. Das gelingt ihm aber nicht und logischerweise ist er dann nicht mehr da. Siebert ist ja raus aus der Szene, weil er eben vorher den Ball vertödelt hat und dann nicht rechtzeitig zurücklaufen kann, sodass dann in der Tat Amici komplett frei ist, Kastenmeier keine Chance lässt. Und dann steht es 2-0 und wir sind bedient.
Ja, und dann ist, glaube ich, auch, da passiert nicht mehr viel.
Ja, es gab da mal einen Konter, dann, ich glaube, Klaus am Ende genau den Ball mit so halb mit der Hacke irgendwie am
Ball. Ja, dann lässt er sich mal zu weit raustreiben und dann
am Tor vorbei.
Also alles nicht sehr zielstrebig.
Nee, genau. Unsere Außen waren in dieser Phase gar nicht im Spiel. Jollis hat sich hier und da ein bisschen bemüht, aber Klaus zum Beispiel, obgleich frisch erblondet, spielte allerdings alles andere als frisch, sondern war gar nicht zu sehen und ja, folgerichtig dann zur Halbzeit auch seine Auswechslung. Aber also das Fazit der ersten Halbzeit, und das muss man dann vielleicht doch wirklich mal ansprechen, jetzt zum dritten Mal in Folge und auch nicht erst zum dritten Mal in dieser Saison, läuft die Fortuna einem Rückstand hinterher, weil sie in der ersten Halbzeit nicht die Intensität auf den Platz bringt, die Daniel Thun immer einfordert. Da muss man dann auch, also wir lieben alle Daniel Thun, aber man muss natürlich auch ihn mit reinnehmen. Warum ist das so? Warum fruchten die Halbzeitansprachen von Thun offenkundig immer sehr gut, aber vor dem Spiel scheinbar nicht so sehr, ne? Denn selten ist die Fortuna in den ersten Minuten so hellwach, dass man vielleicht selbst mal in eine frühere Führung läuft oder den Gegner gleich aktiv unter Druck setzt. Es ist immer so ein Larifari, wo man nicht so gefühlt das Letzte an Aggressivität auf den Platz bringt, sondern erstmal schaut, was geht, ne? So ein bisschen gemütlich zurückgelehnt, jetzt mal übertrieben formuliert. Und da muss man natürlich auch mal Daniel Thun fragen, ja, warum ist das so? Ist ja auch schön, dass er sich da auch drüber ärgert, aber ja.
Ja, es gab diese seltenen Spiele, also nehmen wir mal das Schalke-Spiel oder auch das Auswärtsspiel in Elversberg, wo wir von Beginn an sehr stark dominiert haben. Elversberg sicherlich dann etwas weniger dramatisch als hinterher die Partie gegen Schalke. Aber sie sind halt zu selten, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist zu oft, dass wir so ein bisschen trantütig aufs Spielfeld kommen und erst nach einem Gegentor irgendwann feststellen, oh, wir müssen ja doch ein bisschen mehr machen, als hier einfach nur so die anderen spielen lassen. Und diese Halbzeitansprache hat Daniel Thun dann offenbar ganz gut hinbekommen. Er hat auch dem Spiel in einem...
Achso, ich dachte, du wolltest schon mit der zweiten Halbzeit anfangen, denn da sind wir noch...
Nein. Hat nach dem Spiel auch gesagt, hat so ein paar Dinge erzählt, die er da gesagt hat. Also wir sind doch besser als 0:1 gegen Kiel und wir sind doch besser als... oder hat er das in der Pressekonferenz vorher erzählt? Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Aber sag mal, er hat eine gute Halbzeitansprache gebracht und die Halbzeitansprache in unserem Podcast, die kommt
Moment,
ja normalerweise von
mir. Ich möchte auch noch was sagen.
Ach, Torf. Ja, dann sag bitte.
Denn, er sagt nämlich den wichtigen Punkt, es gibt halt Teams wie zum Beispiel Holstein Kiel, gegen die ist es halt unfassbar schwer zurückzukommen. Mannschaften wie Magdeburg, dazu kommen wir ja gleich, gegen die ist es vielleicht mal möglich, aber und die Mannschaft hat ja definitiv die Qualität, gegen sehr viele Gegner in dieser Liga Spiele zu drehen. Aber man macht sich nicht nur das Leben unnötig schwer, sondern man gerät mitunter eben auch an Teams, gegen die ist das eben nicht ganz so einfach. Und da darf so etwas erst recht nicht passieren. Ich habe aber auch eine jetzt gar nicht mal so, sagen wir mal, raketenscharfe These, woran das liegen könnte. Es fehlen halt auch mit Hoffmann und Zimmermann nicht nur defensiv versierte Leute hinten drin, auch Sobotka, sondern Leute, die auch auf dem Platz das Kommando geben. Ich glaube gerade Hoffmann ist einer, der seine Nebenleute auch mal darüber informiert, dass sie etwas aggressiver zu Werke gehen müssten oder sonst was. Das sind halt Dinge, die wir auf Dauer da nicht kompensieren können. Und das soll keine Ausrede sein, aber wir suchen ja auch immer nach Gründen, wenn wir hier versuchen zu analysieren. Und das kann man nicht von der Hand weisen, dass auch das sicherlich dafür spricht. Gerade wenn man auch die ersten Spiele der Saison sieht, wo das eben deutlich weniger der Fall gewesen ist, in denen wir eben konzentriert in die Spiele gegangen sind. So, und jetzt darfst du die Halbzeitansprache halten, Andi.
Ja, Leute, wir müssen mehr über Pyro reden und wir müssen mehr Pyro machen, weil sonst habe ich nicht so viel zu erzählen in Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke.
Ja, was soll ich sagen? So viel Pyro gab es diesmal nicht.
Ja, es war ja auch offiziell Stimmungsboykott, aber offensichtlich hat ja niemand mitgemacht, gell?
Nee, die Magdeburger haben ja auch offiziell erklärt, warum sie das nicht getan haben, sondern weil nämlich der FC Magdeburg so abgestimmt hat, wie die Fortuna auch, wie die Fans sich das vorgestellt haben, nämlich mit einem negativen Votum für die Weiterverhandlungen mit Investoren von Fortuna-Seite aus.
Die haben also die Guten gegeneinander gespielt, zwei gute Teams.
Genau, aber es sah zumindest in den sozialen Medien vor dem Spiel so aus, als würde die Fortuna-Seite das befürworten, dass diese 12 Minuten Stimmungsboykott gemacht werden, haben es aber selber nicht gemacht. Also, keine Ahnung, vielleicht ist da jemand tiefer drin und möchte uns darüber aufklären, warum das so war. Wenn nicht, nehmen wir es einfach so hin, ist jetzt auch nicht ganz so wild.
Vielleicht der Dominik.
Ja, und die Magdeburger Fans hatten ein Spruchband zu Beginn des Spieles, auf dem sinngemäß, ich habe es nämlich nicht fotografiert, sinngemäß stand...
Moment.
Hast du es fotografiert?
Ja, warte. Dann, ja, erzähl mal sinngemäß und dann
erzähl
ich dir,
sinngemäß stand darauf, der erste FC Magdeburg möge doch bitte das Abstimmungsergebnis anfechten.
Mhm, genau, FCM, DFL, Abstimmungsrecht rechtlich prüfen lassen.
Ja. Gut, das Recht, das Abstimmungsrecht rechtlich prüfen lassen, was auch immer sie damit meinen.
Es ist etwas holprig, aber vielleicht sagt man das so in Sachsen-Anhalt.
Genau, ich würde sagen, das Abstimmergebnis prüfen lassen. Vielleicht sollte man auch nochmal prüfen lassen, ob man einfach unaufgefordert geheime Wahlen mit Urnen und Stimmzetteln machen möchte, sollte. Also Da haben wir ja eben im Pre-Talk vor dem Spiel schon ein bisschen was zu erzählt. Die Fortuna selber hatte keinerlei Spruchbänder, die ich wahrgenommen habe. Ich hatte allerdings auch keinen perfekten Blick auf den Auswärtsblock, weil ich eine relativ dicke Säule zu meiner Linken hatte. Ich musste also immer um die Säule so ein bisschen rumgucken, ganz verstohlen, um den Auswärtsblock sehen zu können. Es gab
die Ultras kamen auch zu spät, ne?
Genau, zu spät zumindest, wenn überhaupt, dann sehr, sehr passend zum Anpfiff.
Mit Anpfiff.
Genau. Es gab insgesamt drei jeweils einzeln gezündete Pyrofackeln, rot, weiß und rot. Nicht der Rede wert, deswegen keine Bewertung an dieser Stelle. Was ich aber einmal noch hier kurz anmerken möchte, ist die absurd hohe Strafandrohung an den 1. FC Köln in Höhe von nicht 600, sondern 595.000 Euro. Da bin ich bei deren Trainer, der also auch auf der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde, sagte, ja, da müssen wir schon sehr ordentlich sein. Die 5.000 Euro können wir vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen. Ne? Also sind nicht 600, sondern nur 595.000. Es gibt ja einen Strafenkatalog offenbar, wo dann jede pyrotechnische Geschichte mit 1.000 Euro bedacht wird. Und wenn dafür Spielverzögerungen sind, dann wird das nochmal verdoppelt. 595.000 Euro ist wirklich eine ganze Menge Holz. Klar, die haben auch ordentliches Feuerwerk abgebrannt da in ihrem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Aber huiuiuiui, also toi toi toi, dass sowas nicht mal auf die Fortuna zukommt, das würde sicherlich zu größeren Diskussionen auf der nächsten Jahreshauptversammlung führen.
Weil ja generell viel los dieses Wochenende, ne? Also da, was da in
Rostock. Ja, Hansa, mit Rostock unsere Freunde von Hansa Rostock mal wieder. Ansonsten eine tolle Geschichte in Bochum übrigens. Da hat, glaube ich, ein Spieler von den, also es wurden ja vielfach so Schokotaler geworfen, und da hat doch wirklich ein Spieler von Bochum hat sich während der Unterbrechung sich einfach so einen Schokotaler genommen und den aufgegessen, Thorsten. Hast du sowas schon mal
erlebt? Wir haben auf der Rückfahrt die NDR-Radiokonferenz zur Bundesliga gehört, und ihr wisst gar nicht, wie häufig das erwähnt wurde. Dieses
Schokoladenspiel.
Kuriosum. Ein Wahnsinn. Hast du mitbekommen, was bei dem Dopp-Spiel des Wochenendes los war? Leipzig gegen Hoffenheim. Die Banner der Leipzig-Fans in ihrem Blog?
Nee, habe ich nicht.
Sie hatten zwei Anti-Pyro-Banner. Pyro, nein. Und irgendwie Pyro gehört nicht in den Block.
Ja, also mit denen würde ich gerne mal persönlich sprechen, du.
Das sind doch echte Fans. Das sind doch wahre Fußballfans da in Leipzig.
Ja, gegen den antiken Fußball, genau.
Ja, wollte ich nur kurz erwähnt haben. Das sind vorbildliche Superfans da in Leipzig. Ganz toll. Ihr seid ganz weit vorn.
Ja, schließen wir diese Pyro-Ecke für dieses Jahr ab. Ich werde den Schlüssel nicht zu weit weglegen, damit wir da im kommenden Jahr, wenn wir bei der Hertha starten, wieder reinlupen können, ob sich da was tut in der Pyro-Ecke. Aber für das Jahr 2023 machen wir einen Haken dran.
Schickst du schon mal zwei Leute zum Warmmachen, wie es die Fortuna auch gemacht hat für die zweite Halbzeit. Es kam nämlich, ich zitiere den Kicker-Ticker, Zwiewechsel. Es gab Zwiewechsel.
Zwiewechsel?
Ja, Zwiewechsel.
Ah ja.
Sowas wie Zwieback. Naja. Ja, Jastrzemski kam für Oshino, der ja erneut die Chance nicht nutzen konnte, das muss man so sagen. Also nach seinem ersten Spiel gegen Osnabrück war ich jetzt noch milde, und da habe ich noch gesagt, das fand ich persönlich noch ganz okay. In Unterhaching war er schon eher schwach, und auch so gestern. Ich glaube, man muss kein Prophet sein. Ich behaupte mal, nächsten Sommer wird wahrscheinlich Oshino die Fortuna womöglich verlassen. Ich sehe ihn nicht als veritable Außenverteidiger-Alternative inzwischen an. Das hat er auch in diesem Spiel gezeigt. Ja, und Felix Klaus war auch relativ... Santa Klaus Klaus war relativ indisponiert, sodass der Magdeburg-Schreck und wirklich jeder Mediensender hat sich auf das Thema gestürzt. Ne? Der Magdeburg-Schreck, Jona Nimic, kam in die Partie. Und
alle zitterten.
Ja, aber man kann natürlich
ein bisschen
sagen,
schon, lustigerweise.
Er hat sofort Schwung gebracht, auch wenn er eben am Anschlusstreffer, der dann gleich in der 46. Minute wirklich nach wenigen Sekunden folgt und natürlich entscheidend für die Aufholjagd der Fortuna in der zweiten Halbzeit sein wird. Da war er nicht beteiligt. Da ist es ja ein Ball, der aus dem Strafraum geklärt wird und Yannick Engelhardt legt den im Prinzip sofort, also nimmt ihn mit der Brust runter, spielt ihn dann Volley zu Appelkamp, der wiederum Volley weiter zu Vermey flankt und der wiederum diesen Volley ins Tor einschiebt. Das war einfach schnell gespielt, das war gut gespielt und das hätten wir uns eigentlich auch 46 Minuten früher schon gewünscht.
One-Touch-Football.
Ja. Und Vermeys achtes Saisontor und ich war schon zu diesem Zeitpunkt sehr zufrieden mit seiner Hinrundenausbeute dann hinten raus. Aber es sollte ja später noch besser kommen. Aber das hat natürlich was gemacht im Spiel und Magdeburg wirkte auch bemüht, die Ordnung zu halten. Aber man konnte jetzt schon sehen, dass Fortuna aggressiver zu Werke ging und früher gestört hat, Magdeburg nicht so gut mehr ins Spiel kommen ließ, sodass sich ja ein relativ offener Schlagabtausch dann in dieser Phase entwickelt. Magdeburg hat eine Riesenchance, wirklich Riesenchance in der 52. Minute. Da gibt es eine Flanke von Condé, eine flache, die an Freund und Feind vorbeirutscht in der Mitte. Ich weiß nicht, wer da schon als erstes nicht rankommt. Krempicki. Und dann ist es Tim Oberdorf, der den Ball quasi noch leicht mit der Fußspitze in seiner Flugbahn korrigiert, was dafür sorgt, dass Castaños den nicht ins Tor einschieben kann, sondern nur leicht berührt und der Ball dann, glaube ich, einfach zum Abstoß vorbeigeht.
Ich glaube, Siebert steht noch dahinter, kann den Ball annehmen und wir können sogar gepflegtes Kurzpassspiel aufziehen, um dann den nächsten Gegenangriff sozusagen zu starten. Aber meine Güte, war das eine geile Grätsche von Oberdorf. Also
ja,
das hab ich im Stadion gar nicht so wahrgenommen, nee. weil er ihn wirklich ja so nur hauchzart berührt, aber in den Fernsehbildern sieht man das ja, wie gut er das macht. Ne?
Also
er darf ja auch nicht so fest dran gehen, weil natürlich das Risiko besteht, dass er das Ding dann irgendwie noch so abfälscht, dass der Ball ins eigene Tor geht. Also Oberdorf, nachdem wir ja ihn in der ersten Halbzeit auch nicht nur gut gesehen haben, das hat er wirklich ganz hervorragend gemacht.
Genau, und also Oberdorf war richtig stark in der zweiten Halbzeit. Da hat er natürlich dann, das haben wir vielleicht eben nicht erwähnt, auf seiner eher angestammten Rechtsverteidigerposition gespielt, weil eben Dennis Jastrzemski auf die Linksverteidigerposition dann gegangen ist. Jastrzemski, wie so häufig mit Licht und Schatten. Ich habe gestern ein kleines Bonmot geprägt, Jastrzemskis Spiel, und bitte verzeiht mir, wenn ich mich ein bisschen lustig mache. Sein Spiel ist ein bisschen wie seine Frisur. Also manchmal sieht das relativ komisch aus, was er da macht. Ja? Also da gibt es manchmal Manöver, da jagt er mit dem Ball nach vorne. Dann gibt es aber auch Szenen, da dribbelt er einfach ins Außen. Es gibt dann auch später einmal eine Szene, wo er so zum Schuss kommt in der zweiten Halbzeit, wo man denkt, boah, jetzt zieh ab, Junge. Und dann trifft er den Ball irgendwie fast gar nicht und er kullert so zum Torwart. Jastrzemski ist ein seltsamer Spieler, er hat auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Schwung gebracht in dieser Situation. Und Magdeburg hatte immer noch mehr Ballbesitz, aber die spielen manchmal seltsam kompliziert. Denen fehlt so einer, der am Ende den Abschluss sucht. Das ist vielleicht am ehesten noch Artig mitunter, weil, ne, das hast du so auch während des Spiels gesagt, die legen sich gerne den Ball nochmal auf einen anderen Fuß, warten, bis sie den richtigen Moment zum Schuss haben und dann vertüddeln sie dann am Ende den Ball doch, wenn nämlich die andere Mannschaft aggressiv verteidigt, wie es die Fortuna dann doch in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Sodass die eine oder andere Kontersituation eben gerade aus diesen Szenen entsprechend entstand. Und da gab es ja im Prinzip eine, da muss es der Ausgleich sein. Niemitz ist in diesem Moment auf der linken Seite, setzt sich da durch, legt flach in die Mitte. Da wäre Autanaka, ein Magdeburger, kommt noch dran, ich glaube Bell, genau. Allerdings liegt der Ball dann direkt vor Jollis, der den Ball allerdings an den Pfosten setzt. Den abprallenden Ball versucht er zu erreichen, wird dabei aber noch vom am Boden liegenden Torwart gestört, aber nicht ernsthaft berührt.
Ja, ich glaube, er tritt tatsächlich Reimann so ein bisschen aufs Handgelenk, wenn ich das in den Fernsehbildern richtig gesehen habe. Also
war auf jeden Fall kein Elfmeter oder sowas.
Nein.
Das dachten wir im Stadion aus unserer Perspektive erst so, oh, war da was? Weil er schon auch ins Straucheln kommt. Aber dann kann, ich glaube, Conte den Ball konnte er den Ball dann hinten rauspölen. Das hätte eigentlich der Ausgleich sein müssen. Aber ich hatte da ja schon zu dir gesagt, Magdeburg spielt wie eine Mannschaft, die irgendwann das 2-2 kassiert. Weil vorne, so, eigentlich haben sie es im Griff, aber sie sind zu leichtfertig vorne, ohne den nötigen Zug, verlieren die Bälle zu einfach und ihre Restverteidigung ist schlecht. Also wenn Magdeburg davon spricht, dass sie die Geschenke an uns gemacht haben in diesem Spiel, ja, ist richtig und dazu kommen wir auch noch. Aber also ihr Rechtsverteidigungskonzept ist so hanebüchen wie das vom HSV. Das ist, ja, ist, nein, das ist so, der HSV hat ein ähnliches Problem. Wenn ich mir den Spielbericht vom Nürnberg-Spiel gestern angucke, wie häufig sind denn die Nürnberger da alleine aufs Tor zugerannt?
Ja, das stimmt.
So, da stimmt doch irgendwas nicht dann in deiner Rechtsverteidigung. Das passiert Fortuna, muss man sagen, praktisch nie. Das ist jetzt gegen Kiel, es ist einmal vorgekommen, wo wir alles aufgemacht haben, ne? Dass da Fiete Arp gelaufen ist und Jastremskis Supergrätsche dann überall gefeiert wurde. Aber ansonsten passiert uns das immerhin relativ wenig. Aber es gibt halt so Teams wie Magdeburg, die, ja, ich weiß nicht, was die da hinten manchmal spielen. Das ist schon kurios. Das heißt, es lag definitiv irgendwie in der Luft, dass das hier nicht vorbei ist. Dann spätestens nach diesem Pfostenschuss hatte man das Gefühl, ja, hier kann was passieren.
Ja, Kastenmeier hält dann einen recht gut geschossenen Freistoß von Artig noch, den er schnell ausführt und uns versucht zu überraschen, aber Kastenmeier ist dann aufmerksam und kann das Ding zur Ecke klären. Das war noch so ein kleiner Schreckmoment, der tatsächlich ganz, ganz gut war.
In dieser Phase in der Defensive möchte ich auch einmal Jordi de Weis loben, der wirklich der Fels in der Brandung war. Siebert hatte nicht nur durch seinen Fehler beim 2-0, war ein bisschen unsicher in dem Spiel. Also er hat mir nicht so gefallen gestern. Aber de Weis war eigentlich immer der Mann, der immer noch den Fuß dazwischen hatte oder einen Schuss abgeblockt hat. Auch nie übermäßiges Risiko gegangen, dass er mal irgendwen da am Strafraum umgehauen hat. Wir haben auch wirklich wenig Freistöße verursacht, was mir sehr gut gefallen hat. Ne?
Also, ja, also Siebert hat mir ganz gut gefallen in den Momenten, wo wir eben darüber sprachen, dass sie sich den Ball nochmal nach links und nach rechts vorgelegt haben, die Magdeburger. Da ist Siebert dann auch gut rausgespritzt und hat die Bälle dann dort weghauen können oder zumindest aus der sofortigen Gefahrensituation. Das hat mir sehr gut gefallen. Immer wenn es aber eher die Raumverteidigung war, da hatte er gestern etwas größere Probleme.
Ja, genau. Und aber de Weis möchte ich also auch nochmal explizit loben, der in diesen Situationen echt viel da hinten abgeräumt hat. Aber der Ausgleich, der den Magdeburger noch, der Fortuna noch verwehrt geblieben war, in der 70. Minute ist er gekommen. Möchtest du ihn beschreiben?
Sehr gerne. Jastrzemski setzt sich auf der linken Seite durch und schlägt eine weite Flanke in den Strafraum. Es wird hinterher geprüft werden, ob der Ball möglicherweise schon die Grundlinie überschritten haben sollte während dieser Aktion. Kleiner Spoiler, nein, hat er offenbar nicht. Aber es ist halt eigentlich so ein Ding, wo du sagst, oh Gott, wo flankt er den denn hin? Aber es ist so, dass Oberdorf die Flanke erlaufen kann und nochmal Volley in die Mitte legt. Auch da wieder wirklich schöner One-Touch-Fußball. Appelkamp steht nämlich dann in der Mitte frei und kann das Ding zum 2-2 einnetzen, wie man so gerne sagt.
Ja, und eben da das und da auch das Lob an Oberdorf, der das wirklich toll gemacht hat, eben mit dieser Flanke. Wie gesagt, zweite Halbzeit hat er mir sehr gut gefallen, auf der rechten Seite dann, das war deutlich stabiler. Und da ist er auch dann für mich, wenn Zimmermann fehlt, unsere Alternative Nummer 1, da muss ich sagen, das kann er dann doch deutlich besser auf der Seite. Ja, und kurz danach gibt es dann nämlich die eine Szene für Jastrzemski, die ich eben beschrieben hatte, wo er so ganz komisch über den Ball tritt. Also da Magdeburg war sichtlich kurz, also hing kurz in den Seilen. Und wie das dann so ist, dann muss man das ausnutzen. Und das tat die Fortuna in der 75. Minute, also nur 5 Minuten später. Da ist es eben Fadli, der am Strafraum so ein bisschen rumdribbelt. Er sieht nicht, dass neben, ich glaube, Jastrzemski, der ihn da anläuft, eben auch noch Jollis in seinem Rücken da ist. Und der im Prinzip mit der Pike ihn den Ball nach vorne weg spitzelt in die Füße von Vermey, der nicht nur frei steht, sondern auch ganz klar nicht im Abseits. Und der ist aber bereits im Strafraum und kann dann in die kurze Ecke flach verwandeln. Magdeburg versteht die Welt nicht mehr.
Ja, die Menschen hinter uns waren auch
sagen wir mal, unzufrieden.
Ja, die waren aber auch generell, also natürlich hat man immer seine Vereinsbrille an, die waren aber auch sehr inkompetent, was Schiedsrichterregeln betrifft.
Zweikampfbewertungen, Handspiele in Strafräumen, die es nicht gab, sich wundern, es gibt irgendwo eine gelbe Karte für einen Magdeburger Spieler, weil er, ich glaube, der Fuß drauf hält oder irgendwie Oberdorf oder wem auch immer, oder Engelhardt so ein bisschen auf den Knöchel steigt. Schiedsrichter steht daneben, gibt sofort gelb. Der Spieler selber, im Gegensatz zu anderen Spielern, die gestern Karten erhalten haben und sich darüber sehr, sehr, sehr aufgeregt haben, wie schlimm das doch ist, wenn ein VAR sich bei sowas einschaltet. Ich meine, Herrn Niederlechner von Hertha, für alle, die dies vielleicht nicht gesehen oder verstanden haben. Also,
was ja übrigens, da wir heute die Hertha-Vorschau nicht machen, aber direkten Einfluss auf die Fortuna hat, Niederlechner, der ja zuletzt der entscheidende Torjäger bei Hertha war, wird im nächsten Spiel fehlen. Ich frage mich, gegen wen das sein könnte.
Schade, schade, schade. Nein, aber was ich sagen wollte, es waren sich alle einig, dass das ja wohl ziemlich klar eine gelbe Karte ist, inklusive Magdeburger Spieler. Nur halt die Menschen im Stadion, die fanden das nicht so und haben dann auch, als unser Spieler sich halt noch behandeln ließ, steh auf, du Sau. Und als er dann auch nicht vom Spielfeld runter musste, weil es ja ein klares unsportliches Vergehen war, ein Foul, dann wurde auch, der muss doch runter. Nein, muss er nicht, aber Regelkunde haben wir dann an dem Tag nicht weiter vertieft. Da wollten wir uns dann doch nicht zu erkennen geben.
Ist bereits seit, ich glaube, 2 Jahren nicht mehr die Regel, dass wenn man behandelt wird auf dem Spielfeld, dass man dann auch zwangsläufig einmal erst an die Seitenlinie muss. Das liegt mittlerweile im Ermessen des Schiedsrichters.
Und was übrigens auch im Ermessen des Schiedsrichters liegt, ist die Frage, ob man, wenn der Schiedsrichter den Ball berührt, ob man dann zwingend das Spiel unterbrechen muss. Da gab es ja gestern auch eine Situation, das muss man wohl, wenn der Ballbesitz dadurch wechselt.
Genau.
Aber man muss es nicht, wenn der Ballbesitz gleich bleibt. Und da hat uns der Schiedsrichter leider eine zumindest aussichtsreiche Kontersituation abgepfiffen. Glücklicherweise haben wir das Spiel ja auch so gewonnen, aber das war echt ein bisschen ärgerlich. Ja, die Fortuna im 5-Minuten-Takt mit den großen Chancen. 70. Tor, 75. Tor, 80. Leider kein Tor, aber eine Riesenchance von Christos Jollis, der mit Jastrzemski zusammen quasi im Zweierteam relativ frei auf das Magdeburger Tor zulaufen kann. Und er verpasst ein bisschen den Moment, wo er Jastrzemski, ohne dass dieser im Abseits stünde, anspielen kann.
Das war übrigens Bockhorn, der den Ball vertettelt hat, also der 1-0-Torschütze.
Ah ja, und umkurvt dann den Keeper.
Nein, er lässt ja erst Heber aussteigen, was ja noch
ganz wichtig ist. Ach stimmt, richtig, ja. Und überlupft dann Reimann als Torhüter.
Also er spielt, ja, nachdem er Heber aus hat steigen lassen.
Ein Heber. Ja. Und das Ding geht an die Latte und hinten uns die Leute, der ist so schlecht.
Ja, hat aber das Siegtor vorbereitet.
Ich habe da immer Freude dran, das ist toll. Ja, das wäre dann die Entscheidung gewesen.
Es muss die Entscheidung sein.
Genau, es muss die Entscheidung sein, er muss es machen eigentlich. Ja, ist ärgerlich, dass er es nicht macht. Ich hätte es ihm natürlich auch gegönnt. Ansonsten trotzdem ein starkes Spiel von Jollis.
Es wird in der Szene ja gesagt, er hätte zu Jastrzemski rüberpassen müssen. Aber erstens,
ja, aber der wäre abseits gewesen.
Richtig.
Ich habe mich aufgeregt.
Jastrzemski, zum einen hat er ja vorher gesehen, was Jastrzemski macht, wenn er den Ball aufs Tor schießen soll. Ja. Und zum anderen, da der Torwart so weit vorne steht, dass er einen der Verteidiger überläuft, wäre Jastrzemski im Abseits gewesen, weil sich wirklich nur noch zwischen ihm und Torlinie ein einzelner Spieler befindet, aber nicht mal mehr der Torwart. Also er ist näher als der Torwart an der Abseitslinie in dem Moment, in dem Jollis hätte passen können. Von daher war das gar keine Option. Das war einfach Pech, dass der Ball nicht reingeht, Punkt aus, fertig. Das ist auch nicht schlecht gemacht oder sonst was.
Dann bleiben halt 10 plus 6 Minuten Nachspielzeit, in denen wir zumindest noch so leicht mal zittern mussten.
Ja, also dazu muss man natürlich noch was ganz Entscheidendes sagen, denn De Weijs hat sich in dieser Phase leichter verletzt, muss dann auch behandelt werden und muss raus. Es stand schon vorher der gute Klaus an der Seitenlinie, aber nicht Klaus, also Felix Klaus, sondern Klaus Sinasosu, unser neuer Profispieler, der dann wohl eingewechselt werden sollte. Und so war es dann auch. Er kam dann für Jollis und Jastrzemski rückte dann weiter nach vorne für die Konter. Das ergibt sogar Sinn. Und eher auf die Linksverteidigerposition. Aber weil eben De Weijs auch angeschlagen oder verletzt ist in dem Moment, kommt dann King Manu auch noch in die Innenverteidigung. Also auf einmal besteht unsere Innenverteidigung aus einem oder aus zwei vielmehr 20-Jährigen je in der Schlussphase, in der Magdeburg dann auch wirklich in unserem Strafraum drängt. Ich hatte auch erst gedacht, dass er vielleicht, also dass Oberdorf in die Innenverteidigung neben Siebert geht und King Manu vielleicht auf die Außenseite, wie man das so macht, ne, dass man dem Jungen in der Mitte nicht so viel Verantwortung gibt. Aber King Manu hat dann in der Innenverteidigung das mit Siebert zusammen gemacht. Man hat ihm auch ein bisschen angemerkt, dass er durchaus nervös war, aber er hat sich in jeden Zweikampf da reingeworfen. Und die Jungs haben das gut mit ihrer mangelnden Erfahrung da gemacht. Es kam dann sogar noch Daniel Bunky, wie er so schön genannt wird, kam dann noch für Appelkamp, auch in der Nachspielzeit, sodass jetzt wirklich alle Spieler im Profikader in der zweiten Liga bis auf jetzt die Ersatztorhüter zu ihren Einsatzzeiten mal gekommen sind. Ich habe nach dem Spiel gesagt, das war nicht mehr die letzte Rille, da war kein Rad mehr an diesem Fahrzeug. Das, ne, das war einfach, also, aber die haben es dann klasse gemacht, also das heißt, die Fortuna wirft sich dann in den Zweikampf. Magdeburg spielt da im Strafraum, allein Artig schießt zwei, dreimal aus wilden Situationen, aber es ist halt immer ein Fuß, der das Ganze abblockt, immer ein Stock dazwischen, sodass da am Ende nichts
mehr anbringt. Kastenmeier hält da einen von den Schüssen auch noch gut. Ja, ja, genau. Dann ziemlich zentral, die kann aber gut wegblocken. Also da hat die Fortuna dann so leidenschaftlich verteidigt, wie man sich das eigentlich vom Beginn an gewünscht hätte.
Genau, und wenn man am Ende sich die Statistik anguckt, dann haben wir dann auch deutlich mehr in der zweiten Halbzeit, sind wir deutlich mehr in der zweiten Halbzeit gelaufen, weil wir nämlich insgesamt dann mit 122 Kilometern, in Summe übrigens auch ein sehr, sehr respektabler Wert, dann nochmal ein oder anderthalb fast Kilometer mehr als Magdeburg gelaufen sind. Ne, wenn wir überlegen, dass wir zur Halbzeit da hinten lagen, dann weiß man schon, also dann ist das die Intensität, ne, die Tune fordert. Intensive Läufe sehe ich jetzt hier nämlich beim Kicker nicht. Aber ansonsten Magdeburg doch in vielen Dingen vorne, eben auch gerade beim Ballbesitz. Das ist halt auch tendenziell ihr Spiel. Wie immer, Zweikampfquote hat wieder Magdeburg für sich. Ihr seht meine These, dass derjenige, der die wenigsten Zweikämpfe gewinnt, das Spiel gewinnt, die hält weiter Bestand. Immer wenn Fortuna weniger Zweikämpfe als der Gegner gewinnt, dann gewinnen sie die Spiele. Das ist ein bisschen kurios.
Jetzt brauchst du nur noch ein paar Thesen mehr, dann könntest du sie in der Lutherstadt Wittenberg an Wände, an Türen nageln.
Stimmt, die ist nicht weit weg. Ansonsten habe ich noch die These, dass laut Expected Goals das Spiel eigentlich hätte unentschieden ausgehen müssen. Das war ja auch Daniel Thuns Gefühl auf der Pressekonferenz. Er hat auch, das haben die Fernsehbilder, glaube ich, in der Sportschau gezeigt, nach dem 3-2 hat er auch so die Hand vor den Mund gehalten, nach dem Motto, ich kann das hier alles gar nicht glauben, dass diese Truppe das schon wieder gedreht hat. Er meinte auf der Pressekonferenz, dass der Sieg trotzdem ein bisschen glücklich sei. Ich fand aber, wir hatten die deutlich besseren Torchancen in der zweiten Halbzeit, und wenn man allein Pfosten und Latte sieht, dann geht der Sieg durchaus in Ordnung, weil Magdeburg halt naiv spielt und eben von einer nicht ganz so naiven Mannschaft bestraft wurde. Die Expected Goals übrigens nur zum Interesse 2,39 auf Magdeburgs Seite und 2,37 auf Düsseldorfs Seite, also entsprechend in etwa
Paar. Ja, die eigentlichen Tore hatten auch tatsächlich sehr geringe Werte. Ich glaube, das Appelkamp-Ding hatte 0,25.
Genau, hatte 25%,
Der erste Schuss das erste Tor von Vermey war irgendwie bei 17% oder sowas. Also das waren jetzt auch, wir haben da schon sehr, sehr gut Kapital geschlagen aus dem, was uns da angeboten wurde.
Ja. Genau, und final noch statistisch, Jonan Nimic war der schnellste Spieler auf dem Platz mit 34,24 Stundenkilometern.
Ja, geblitzt.
Genau, wurde er geblitzt. Die Fortuna gewinnt also das letzte Spiel der Hinrunde mit 3-2, dreht einmal mehr das Spiel, sicherlich ein Merkmal dieser Hinrunde, dass die Fortuna immer erst dann besiegt ist, wenn sie vom Parkplatz fährt, und schließt die Hinrunde, das können wir jetzt auch schon sagen, auf Platz 4 ab. Ja, jetzt sollte man denken, das ist jetzt auch unser Hinrundenabschluss, nicht wahr?
Ja, aber das wäre ja traurig, Thorsten. Also ich sag mal, wir haben uns jetzt so eine treue Community aufgebaut und denen müssen wir doch irgendwas noch bieten. Hast du eine spontane Idee, was wir vielleicht als kleines Bonbon, als Geschenk noch
Ja.
basteln können am Donnerstag?
Wir leben, um zu geben. Und deshalb wird es auch eine große Hinrunden-Bilanzfolge nächste Woche für euch geben. Erwartet sie. Erwartet sie, wenn die Uhr eins schlägt. Nein, wir werden Ende der Woche noch eine Fazitfolge der Hinrunde aufnehmen und wir werden sie nicht allein aufnehmen. Es wird eine All-Star-Besetzung dieser Hinrunde sein. Die liebgewonnenen Gäste, die ihr miterleben durftet. Wir werden sie größtenteils alle an einem Tisch versammeln und mal Fazit ziehen, was oder wie diese Hinrunde so gelaufen ist. Da könnt ihr euch noch drauf freuen. Das wird es dann noch geben, bevor wir dann auch in die kleine Winterpause gehen mit dem, also bis es dann das Hertha-Spiel im Januar gibt.
Ja,
Also.
wenn ihr uns Weihnachtsgeschenke machen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr unseren Podcast bewertet mit Sternen oder was auch immer die Währung ist, in der man das bewertet, da wo ihr uns hört. Ihr könnt uns gerne eine Rezension schreiben. Das freut uns sehr und das bringt tatsächlich auch uns in den Algorithmen der Anbieter nach vorne. Also Sterne vergeben, Bewertungen schreiben, Rezensionen schreiben. Ihr dürft uns auf allen unseren Social-Media-Kanälen gerne schreiben, warum ihr uns so gut findet, wie ihr uns findet und warum wir für euch der beste Fortuna Düsseldorf Podcast sind, den
Der Welt.
der Welt und überhaupt. Also wir freuen uns tatsächlich über fast jede Interaktion mit euch, so sie denn freundlich ist. Und ja, da könnt ihr uns auf jeden Fall eine große, große Freude mitmachen. Das wäre dann unser schönstes Weihnachtsgeschenk.
In diesem Sinne, wir sprechen oder hören uns vielmehr nächste Woche noch einmal. Macht es gut, bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.
Genau, wir freuen uns und schauen, was wird.